Daniel 8, der Ziegenbock und der Widder. Wir sollten etwas darauf Acht geben. Und nun wollen wir uns erneut unter seine Wort stellen. Wollen noch mal etwas zu dem Thema sagen, gepredigt den Nationen. Das ist nun schon der dritte Wortdienst. Er gehört ja zu dem großen Geheimnis, was Paulus in 1. Timotheus 3, Vers 16 geschrieben hat. Ohne Vorrede, das können wir uns nicht leisten, weil die Zeit zu begrenzt ist. Da tauchen wir in diesen Text ein. Gepredigt unter den Nationen. Und wir erkennen, dass sich der Inhalt dieser Predigten ausschließlich um das Geheimnis oder besser um die Geheimnisse handelt, die nur dem Apostel Paulus geoffenbart worden sind. Und das, was sich in den 2000 Jahren zugetragen und darin auch erfüllt hat, ist ja nur ein Vorspiel. Das ist ein Test. Das ist ein Anbruch, eine Vorerfüllung von den gewaltigen Verheißungen, die Gott dann später seinem Volk Israel für die Nationen und noch später der ganzen Schöpfung gegeben hat. Und es ihnen zukommen lässt. Ja, also wenn der Vater seinen Sohn senden wird, um als Haupt seinen Leib, die Gemeinde, abzuholen, zu entrücken, dann ist er der vervollständigte Christus. Das ist eben das Bild, was uns dargegeben wird. Nicht irgendwo haben wir unseren Platz zugeordnet bekommen, sondern als Leib, deren Glieder wir sind. Und dieser vervollständigte Christus wird als solcher dann als Messias und König Israels mit großer Macht und Herrlichkeit territorial auf dem Ölberg zurückkommen. Und der Ölberg, der liegt nahe bei Jerusalem, dass keine Täuschung eintritt. Diesen Ölberg können wir nicht irgendwo unter den Nationen suchen wollen, sondern er ist dort, wo Israel zu finden ist, territorial. Und erfüllt damit auch das Wort, was die Männer mit der versammelten Gemeinde zur Himmelfahrt gesagt haben. So wie ihr ihn habt auffahren sehen, so wird er wieder zurückkommen. Natürlich mit einer anderen Leiblichkeit. Und wird deshalb zurückkommen, damit sein Volk Israel neu gemacht wird und bevollmächtigt wird, den Segen Abrahams. Ja, das ist doch ihre eigentliche Bestimmung. Dazu hatte ja Gott das Volk Israel gemacht. Den Segen Abrahams an alle Generationen und Nationen weiterzugeben. Bis hinüber auf die neue Erde. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht bei der Vorbereitung, eine solche Menge an Schriftzeugnissen vor sich zu sehen. Man müsste das mal alles zusammenfassen, aufgliedern, was da dem Abraham gegeben wurde. Und dazu noch nicht nur ein Verheißungswort, sondern ein Schwur. Durch dich und deinen Samen. Und das ist nicht ohne weiteres die Gemeinde. Der Same Abrahams ist das Volk Israel. Und ich werde alle Völker, Generationen und Nationen der Erde segnen und heil werden lassen. Das steht nun schon nahezu 4000 Jahre geschrieben. 1. Mose 15, 18. An selbigem Tage machte Yahweh einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Strom Euphrat. Ein gewaltiges Gebiet ist hier aufgezeigt. 1. Mose 18 wird doch Abraham gewisslich zu einer großen und mächtigen Nation werden und sie sollen doch in ihm gesegnet werden. Alle Nationen der Erde. Ich habe doch einige Stunden gesucht in Konkordanzen und was in meiner Bibel und Bibeln, aber ich habe es nicht wieder gefunden, dass ja über das Volk Israel 1000 Generationen bestimmt sind. Eine fand ich noch, und da lesen wir in 1. Mose 24, Vers 60, und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du, unsere Schwester, werde zu 1000 mal 10.000 und dein Same besitze das Tor seiner Feinde. Ja, wenn man im Durchschnitt eine Generation mit 40 Jahren rechnet, 40.000 Jahre, ja, das hat also noch eine große Zukunft und hat ja nicht aufgehört. Als Israel einmal nach Babel, nach Babel und dann später in die assyrische Gefangenschaft geraten. Und dann 70 unter allen Völkern zerstreut wurde. Und dann hörte auch die Vermehrungslinie, der Segen hörte auf, weil Israel als Fluch unter den Nationen gesendet wurde. Also da brauchen wir nichts zu suchen, dass sich da etwas erfüllt. Und Gott wiederholte diese Segensverheißungen auch an Jakob. Kapitel 28, 14. Und dein Samen soll werden wie der Staub der Erde und du wirst dich ausbreiten. Nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Generationen der Erde. Ja, und da müssen wir doch, wenn wir unsere Bibel lesen, und wir lesen sie ja jetzt sehr langsam, manchmal eben Wort für Wort. Da müssen wir doch fragen, wann wurden denn diese Verheißungen, die Gott gegeben hat, wann wurden die denn erfüllt? Überlegen wir doch einmal, die ganze Christenheit, ob sie nun so sehr darauf wartet, dass Christus wiederkommt, jedenfalls in dem Glaubensartikel, was die Kirchen, die katholischen Kirchen jeden Sonntag herplappern, sagen sie, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Also gibt's da einen Abschluss. Da gibt's einen Abschluss. Das ist das Gericht. Mehr gibt's nicht. Und da fragen wir, und was ist das aus diesen Verheißungen geworden, die Gott dem Abraham gegeben hat? Ja, da sagen viele Kirchenfürsten, ich habe da mit manchen da gesprochen, das wird jetzt erfüllt. Jetzt und heute ist die Erfüllung abrahamitischer Verheißungen im Alten Testament. Weil sonst, es gibt keinen Platz mehr, wo sollte das noch erfüllt werden? Also, jedenfalls im Alten Testament hat sich ja nichts abgespielt. Die waren ja alle zerstreut. Israel, die 10 Stämme dann, unter dem Assyrischen Reich und nach dem Propheten Malachi, da war alles stumm geworden. 400 Jahre hat man nichts mehr von Israel gehört. Völlig erledigt, als hätte Gott dieses Volk vergessen. Aber da sandte Gott, als die Zeit erfüllt ward, seinen Sohn. Im Neuen Testament sehen wir, sandte er seinen Sohn. Und nun überlegen wir doch, wo ist denn nun Platz für diese Verheißung? Noch einmal, die ganze Christenheit ist bemüht, die Aussprüche und Verheißungen jetzt erfüllbar zu machen. Und unser Herr gibt ja den Jüngern sogar den Befehl, den sogenannten Missionsbefehl, hinzugehen und nicht nur etwas zu sagen, sondern die Leute auch unter dem Wasser zu bringen, das heißt, sie zu taufen. Hingehen und zu taufen und alle Nationen zu Jüngern zu machen. Also das ist ein Befehl, den unser Herr der Jüngergemeinde damals gegeben hat. Indem sie lehren sollten alles, was der Herr ihnen geboten hat. Ja. Und das Ergebnis, wenn wir, sage mal, mutig sind, uns, was wir lesen und glauben, auch einmal zu hinterfragen. Ja, das Ergebnis nach 2000 Jahren, da müssen wir doch ehrlich sein. Und müssen auch mal sagen, das stimmt doch überhaupt nicht. Das Ergebnis war ein einziger Misserfolg. Wenn ich das so formuliere, eine komplette Bankrotterklärung, dann werden sich manche aufregen. Wie kann man eigentlich so das Wort Gottes bewerten und sogar den Befehl unseres Herrn bloßstellen. Ja, wir fragen weiter nach dem Befehl, alle Nationen, ohne Ausnahme. Und es fand Sitt, nicht eine einzige Stadt, nicht ein Dorf ist bis heute bekehrt und getauft worden. Auch an dieser Stelle verspüren wir, wie verhängnisvoll es ist, Worte Gottes falsch anzuwenden. Das heißt, diese erfüllbar machen zu wollen, für die sie gar nicht bestimmt waren. Aber es wird kaum mal darüber nachgedacht, was denn Jahrtausende lang als Kirchenlehre und Fundament da gepredigt worden ist. Und noch eins, das ist uns doch von Anfang klar gewesen. Werden seit Israel verstockt ist, auch keine Menschen zu Jüngern gemacht. Davon ist bei dem Evangelium, worüber Paulus von Gott gestellt worden ist, keine einzige Silbe zu lesen, sondern die vor Grundlegung des Kosmos Erwählten durch das Evangelium zum Glauben Gerufenen und zu Gliedern eines Leibes gemacht, wo Christus das Haupt ist. Um diese geht es doch. Was anders kann in diesem uns anvertrauten Evangelium nicht gedacht werden? Wir haben ja am vergangenen Mittwoch in Neudorf auch sehr, sehr kritisch darüber nachgedacht, das uns angehende Evangelium. Ja, gibt's denn ein Evangelium, was nur uns anvertraut ist? Also wir haben uns eine Stunde damit beschäftigt. Man kann das ja nachhören. Auf Scheibe. Wer immer noch nicht erkennt, dass nicht alles, was im Worte Gottes steht, und auch das, was unser Herr ausgesagt hat, für uns heute Gültigkeit haben kann, der muss Markus 16, Vers 16 beantworten. Ich habe einfach noch niemand darüber predigen gehört, was denn das bedeutet, was da zu lesen ist. Und da steht, wer da glaubt und getauft wird. Also von wegen, dass die Taufe keine Bedeutung hat. Es gibt hier zwei Dinge, die getan und beachtet werden müssen, nämlich Glaube und demzufolge Taufe. Das ist ein ganzes Lehrgebäude. Nur die, die das tun, die werden errettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und nun kommen einige Verse. Und die hebeln uns eigentlich, die heben uns aus den Stühlen. Ja, da steht Folgendes. Denen aber, die zum Glauben gekommen sind, werden diese Wunderzeichen folgen oder dauernd zuteil werden. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in und mit neuen Zungen reden, werden Schlangen aufheben und, wenn sie etwas Todbringendes oder Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranke werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Ja. Wer von uns will nun die Konsequenz daraus ziehen? Einmal nachdenken und keine Ausreden, sondern klar beantworten. Und die Antwort darauf ist, dass wir nach diesem Zeugnis alle Ungläubige sind, weil keiner von uns, alle die zuhören und die Millionen außerhalb, diese Wunderzeichen aufzuweisen haben und deshalb an den Ort der Verdammnis kommen. Das ist uns wohl klar. Ja. Das ist eigentlich die Sachlage. Deshalb sollte ein Satz nicht aus unserem Bewusstsein genommen werden. Wer hat was, wann, zu wem gesagt? Mit diesem Satz und der gewaltigen Aussage finden wir uns viel, viel leichter beim Bibellesen zurecht, als dass wir ständig nur der Meinung und Überzeugung sind, wir müssten überall alles sein. Also ich war heute unter der Wortverkündigung über Offenbarung 14 und war tief enttäuscht, dass eine Gemeinde, die eigentlich ja im Finale steht, eine ausgereifte und dem Christusbild hinangewachsene gereifte Gemeinde vorzufinden, man erschrickt, ja, was der Gemeinde alles zugebürdet wird. Fast unvorstellbar. Wer hat was, zu wem, was, wann, zu wem geredet? Dieses Zeugnis hier in Markus 16, wie der Missionsbefehl, die wurden alle zurückgestellt und alles gehört in die Zeit des messianischen Reiches und seiner Königsherrschaft hinein, und zwar für das kommende 1000-Jahr-Reich und den Äonen danach. Und damit ist alles beantwortet. Aber es gibt kaum noch eine gottgewollte Schriftteilung, eine Zuordnung, wo der Herr den Einzelnen oder die Gruppe eben auch mit einem unterschiedlichen Evangelien zugeordnet hat. Ich habe vor vielen Jahren, vielleicht vor 40 Jahren schon, den Satz geprägt, dass Gott für eine ganz bestimmte Zeit, für eine ganz bestimmte Auswahl oder Gruppe von Menschen ein ganz bestimmtes Evangelium zur Verkündigung freigibt. Aber heute meint man, auch das, was im Garten Eden sich zugetragen hat, das kann man alles übertragen. Und wie viele Gruppen es in der Johannes-Offenbarung gibt, wenn wir die alle aufzählen wollten, ist nicht zu fassen. Und dabei sagt eigentlich der Johannes, dass er im Geist versetzt war an dem Tag des Herrn. Aber weil man nicht unterscheiden will zwischen dem Tag Jesu Christi und dem Tag des Herrn, da müssen eben auch wir als Gemeinde in der Johannes-Offenbarung mit vorkommen. Und wer da wagt, die 7-Cent-Schreiben dann noch herauszunehmen, ja, der hat abgegessen. Der kann eigentlich nach Hause gehen. So unterschiedlich wird die Gemeinde sonntags versammelt, gelehrt und unterwiesen. Liebe Geschwister, es wird auch unserem Herrn, unser Haupt, Jesus Christus nicht gefallen, wenn seine Glieder überall vorkommen wollen, nur nicht dort, wo er sie vor den Äonen und allen Generationen vor Grundlegung der Welt hingestellt und bestimmt hat, als Glieder in einem Christusleib hinein, wo er ja das Haupt ist. Ja. Nun wollen wir uns nochmals einige Zeugnisse von Israel und den Nationen anschauen. Und dann wird's einem manchmal ganz übel, weil sie statt Nationen immer Heiden lesen. Heiden, Heiden, Heiden. Wann wird die Gemeinde lernen, dieses Wort mit Nationen zu füllen? Völker, die territorial alle unterschiedlich auf diesem Globus ein Zuhause haben. Also, einige Zeugnis von Israel und den Nationen. Zeugnisse, die erst im Tausendjahrreich und den Äonen danach zur Erfüllung kommen. Ihr wisst doch, dass der Ablauf der Zeitgeschichte nicht in Ewigkeiten eingeteilt ist. Das ist auch so ein großer Unsinn, sondern in Äonen, riesengroße Zeitabschnitte, und die wurden durch den Sohn gemacht, geschaffen. Hebräer 1, 3, 2. Nö. Da steht alles Mögliche dort in unseren Übersetzungen. Nur nicht das, was der Heilige Geist hineingeschrieben hat. Äonen. Ja. Und da wissen wir ja, dass wenn die Gemeinde hier erdrückt mit Christus zusammen sein wird, dass dann ein Äon zu Ende geht. nicht die Welt geht unter, so, dass wir am Ende der Welt angekommen sind, das ist doch auch alles so eine, ja, ich weiß nicht, warum man nicht lesen kann. Ein Äon geht zu Ende, der böse Äon, und dieser Äon stand unter der Herrschaft des Bösen. Und deshalb ist Satan der Gott dieses Äons. So steht's doch da. Er hat die Herrschaft. Und wir können nicht trotz allen Missionsbewegungen einen besseren Äon daraus machen. Er hat die Herrschaft und er bestimmt, dass alles Eigenwillige im Chaos endet. Und dieser Äon geht zu Ende und es kommt ein neuer Äon, der Äon des Königreiches, so steht's da. Ein Äon des Königreiches, das heißt der Königsherrschaft Jesu Christi. Ja, und dieser hat auch einen Abschluss. Dieser Äon endet. Und der Kosmos geht unter. Und Gott schafft einen neuen Himmel und neue Erde. Und dann lesen wir auch in diesen Abläufen von nicht Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern in die Äonen der Äonen. Mindestens zwei Äonen. Mehrzahl werden nach dem tausendjährigen Reich folgen. Aber es gibt da dann auch einen Abschluss, eine Vollendung. Syn zusammen, Teleios, Vollendung, Ton Aionon, also eine Vollendung, eine Zusammenvollendung der Äonen. Und da wissen wir, da steht geschrieben, da ist die Sünde und der Ungehorsam völlig abgeschafft. Da ist die Sünde dann verschlungen. Aber das war ein kleiner Irrweg, weil ich ja gesagt habe, den Äonen, tausendjähriges Reich, und den Äonen danach. Ja, da wird es alles zur Erfüllung kommen. Israel soll meine Herrlichkeit, Jesaja 66, unter den Nationen verkündigen, bezeugen. Weshalb denn? Ein Evangelium wird verkündigt, damit die Leute zurechtgebracht werden, errettet werden. Und hier steht, Israel soll meine Herrlichkeit unter den Nationen verkündigen. Also wie können wir als Gemeinde solche großen, ich sag manchmal ekelhaften Egoisten sein, die neben der frommen Gesellschaft, die der Herr nach oben holt, nichts mehr übrig lässt. Die kommen alle insgesamt in den Feuersee. Hier spricht aber der Prophet, dass Israel fähig wird, wenn es zurückgebracht ist. Wenn der Messias zu ihnen gekommen ist, dass sie die Herrlichkeit Gottes unter den Nationen verkündigen, bezeugen werden. Das heißt, bevor das geschehen kann, muss doch erst das Volk Israel neu gemacht werden. Das ist doch ganz logisch und deshalb kann es gar nicht, nachdem die Gemeinde hier verschwunden ist, weitergehen, ohne dass Gott dieses Volk neu machen wird, unter dem Segen stellen wird. Ja, ich konnte nicht hoch. Es war ja Israelwoche auf der La Haye und ein Israeltag mit 4 oder 5 Vorträgen am Samstag. Es war mir zu heiß. Ich konnte nicht. Ich hätte gern einmal gewusst, worüber, waren ja auch 3 oder 4 Brüder aus Israel da, worüber sie eigentlich nachgedacht und gepredigt haben. Haben sie uns als Nationen nicht mal mitgeteilt, dass sie in Zukunft eingesetzt werden und die Kirchen und alle ihre Missionen einpacken können, weil Israel Missionsvolk wird. Das könnte doch man auch mal sich erlauben zu sagen, aber ich weiß es nicht. Ich hab nicht teilgenommen, vielleicht kann man da über Scheibe etwas hören. Ja, ich habe dich, Israel. Das steht im Jesaja, Propheten. Ich habe dich, Israel. Man höre und staune. Zum Licht der Nationen gesandt. Das war das Konzept Gottes. Ja, und das Konzept Gottes, das musste er nicht zerreißen. Das hat er nicht in den Müll geworfen, sondern er hat es nur beiseite gelegt, zurückgestellt und hat dafür eben das Geheimnis der Gemeinde hineingeschoben. Er wird wieder zu seinem ursprünglichen Programm kommen und wird dieses Volk benötigen, dringend benötigen, wegen der Rettung des Heiles der Nationen. Psalm 22. Also ich hatte mir so viele Stellen rausgeschrieben. Ich bin fast ertrunken. Ja, ich kann euch aber nicht alles mitteilen. Aber wenn wir im Psalm 22 lesen, es werden alle Generationen der Nationen kommen und anbeten. Das heißt, sie werden überführt sein. Sie werden Gott Herrlichkeit bringen. Aus dem tiefsten Herzen heraus. Exhomologien. Ja. Also, da gibt's keinen Widerspruch. Nein, sie wird das tun. Alle Nationen, alle Generationen. Psalm 77, alle Nationen werden ihm sogar dann dienen. Wie weit sind wir denn davon noch weg, bis das eine Erfüllung finden wird? Oder Psalm 60, und die Nationen werden in dem Lichte Israels leben und wandeln, also ihren Lebensvollzug haben. Wenn wir, ich sag mal, eine Viertel oder eine halbe Stunde solche Zeugnisse in uns hinein laufen lassen, dann geht's gar nicht anders. Da werden wir mit so viel Freude und Dankbarkeit erfüllt, weil es unserem Gott gelingt und er das Vermögen hat, solche Worte in Erfüllung gehen zu lassen. Warum zweifeln wir ständig an den gegebenen Verheißungen? Nur, weil die Kirchenlehren und ihre Dogmen es nicht zulassen, dass neben ihnen auch noch ein Volk, ein auserwähltes Volk, was er ja zurückgestellt hat, gebrauchen wird, als Heilskanal zu dienen. Wunderbar. Also das alles insgesamt, das sind Verheißungen, die erst in der Zukunft eine Erfüllung finden werden. Und jetzt fasse ich die 3 Stunden, worüber wir über die Überschrift und das Geheimnis geredet haben, gepredigt unter den Nationen, zusammen. Israel, das Volk Gottes, ist zum Segen und zur Rettung der Nationen eingesetzt. Das bleibt unantastbar, weil Gottes Berufung und Erwählung nicht zurückgenommen werden können. Undenkbar. Diese Verheißungen gehen von Abraham über die Jahrtausende hinweg, bis sein Volk Israel fähig dazu ist, diesen Auftrag zu erfüllen. Es wurden hunderte von Verheißungen zeitlich nach hinten verschoben. Verstehen wir, sie waren nicht aufgehoben, zurückgestellt. rühren wir doch nicht alles in einen Topf, weil Gott dafür Ordnungen bestimmt hat. Ein jeder in seiner Reihenfolge. Wie oft haben wir dieses Wort gelesen und dieses Zeugnis war mir ja ein Schlüsselerlebnis bei der ganzen Auseinandersetzung der Heilsgeschichte. Wenn ich zum ersten Mal mit geöffneten Augen diesen Vers las, wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ohne Ausnahme. Und jetzt kommt eben ein Wort. Ich habe das den Geschwistern in Neudorf auch gesagt. Wenn wir einen Stift hätten, der eine Goldschrift hinterlassen könnte, also pures Gold, dann müssten wir eigentlich dieses kleine Wörtlein jeder mit dieser Goldschrift einrahmen, damit es nicht von den vielen Bekenntnissen, christlichen Bekenntnissen und ihrer Verführerschaft wieder entkräftet und herausgenommen wird. Ein jeder kommt dran in seiner Reihenfolge. So steht es in 1. Korinther 15, 22. Ein jeder in seiner Reihenfolge und diese bestimmt allein Gott. Das wollen wir uns auch gleich sagen. Zu welcher Zeit? Heute, der Max und morgen, der Erwin, herausgerufen wird. Das Wort, was hier gebraucht wird, das ist ja ein militärischer Ausdruck. Und handelt von einem Marschbefehl. Ordnung, das Wort Ordnung oder Reihenfolge. Das ist ein militärischer Ausdruck. Zum Beispiel, das 100 oder 1000 starke Heer ist in Reihe und Glied angetreten. Und dann schreit der Hauptmann, erste Reihe vortreten. Was denkt ihr denn, wenn da in der zweiten oder dritten Reihe sich da einer von seiner Stelle gerührt hätte? Verstehen wir? Er macht nicht alles auf einmal. Und deshalb hat er ja Äonen erschaffen durch den Sohn. Und in diesen Äonen wird das zum Ziel gebracht. So, das war also Israel. Israel. Und ich habe ja auch eine Skizze von dem Abraham, ein Segensbogen über alle Jahrtausenden hinweg bis zur Wiederkunft des Messias. Dort ist die Erfüllung. Und bei diesem großen Verheißungsbogen, da habe ich dann einen Pfeil von oben nach unten gemacht für das Jetzt und Heute. Ein Anbruch, bevor das Ganze in Erfüllung geht, hat Gott einen Anbruch gewählt. Ich kann, das ist eine Predigt für sich, weshalb das so ist. Und wir wissen ja, wenn wir darüber sprechen, gepredigt unter den Nationen, da gibt uns der Apostel Paulus ja einen so großen einmaligen Einblick. Und mit diesem gepredigt unter den Nationen, da geht es heute und jetzt nur um ein Geheimnis, das zuvor eine kleine Auswahl davon ausgenommen ist. und schon heute und jetzt ein so großes, unvergleichliches, unermessliches Evangelium zu hören bekommt. Eine auserwählte Gemeinde, die aus Gliedern besteht, zu dem Leib des Christus gehört. Denen gehört jetzt der Text, den Nationen gepredigt. Was wird denn den Nationen gepredigt? Was denn? Kein anderes Evangelium steht heute in Kraft und ist gültig. Und deshalb habe ich für Neudorf das Wort, das Thema gewählt, das uns angeht, uns angehende Evangelium. Was wird denn den Nationen gepredigt? Der unausforschliche und unausdenkbare Reichtum des Christus und sein Evangelium. Mit dem Inhalt Christus, das Haupt, die Gemeinde als Leib, dessen Glieder wir nach dem Vorsatz Gottes und seiner Gnade geworden sind. Und 2 Stunden haben wir uns Zeit genommen, dieses Evangelium aufzuschlüsseln. Die Nationen gepredigt. Natürlich eine Auswahl aus Israel, aber das ganze Israel ist doch verstockt, so steht's da. Nur eine Auswahl, auch aus ihnen. Aber den Nationen war ja generell das Evangelium verwehrt zu predigen. Das geschieht heute und jetzt. Eine angenehme Zeit. Ein wunderbarer Kairos. Also wir kehren nun von einer langen Reise wieder zurück zu unserem Ausgangstext. Und der Ausgangstext, das war 1. Timotheus 3,16. Geoffenbart im Fleisch. Das war der Christus. Er nahm eine andersweitige Gestalt an, nicht sein Vater Gott, nein, sein Sohn war's. Und nahm Knechtsgestalt an und ließ sich dann am Kreuz anschlagen. Gott, geoffenbarte Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen den Engeln, da hatten wir auch 2 Versammlungen, gepredigt den Nationen und jetzt, 5. kommt noch 1, geglaubt im Kosmos, gehört alles zu diesem Geheimnis, diesem großen Geheimnis, umfassend, umfassend. Es ist so vieles für uns aufgestellt. Das Bibelhaus, die Skizze, ganz oben ist die Gemeinde. Also, auf dieser Ebene der höchsten Gottesoffenbarung hat Gott nichts ausgelassen. Nichts, gar nichts ausgelassen. Wir können Stunden, Tage, jahrelang, jahrzehntelang uns da bewegen und können uns freuen, können die Dinge in die Hand nehmen und können uns freuen. Unvergleichlich. Zu keiner Ebene in diesem Bibelhaus gibt's Gleichartiges zu finden. Manches unaussprechlich. Was hat Paulus gesagt? Was keinem Menschen je zuteil geworden ist. Das ist uns jetzt heute durch die Geheimnisse geoffenbart. Das, was keiner Generation zugeteilt werden konnte, weil die Zeit nicht reif war und auch das Gebilde eines Leibes Wo Christus das Haupt ist? Überhaupt nicht auf dem Plan stand. Das ist dort auf dieser oberen Etage aufgestellt. Also, liebe Geschwister, unausforschlich. Und dann erlebt man in diesen über 70 Jahren Wortverkündigung die tausenden Stunden, die ich und auch später dann andermal zugebracht haben in den Versammlungen, damit beschäftigt, ja, das ist alles nicht verkehrt und alles richtig, was da auch im Alten Testament und vor allem in den Evangelien, in den Gleichnissen und auch Beschreibungen, das ist doch so bildhaft schön und ja, was da beschrieben wird, damit ist man beschäftigt. Ja, solange es um unseren Wandel geht, da passt das ja auch. Weil, ich sage mal, die Gesellschaft im Alten Testament und auch zur Zeit Jesu, die hatten ja auch kein anderes Fleisch, was versuchlich war wie unser Fleisch heute. Da kann man ja manches übertragen. Erbaulich. Aber was, liebe Geschwister, was der Stand und die Stellung in Christo angeht, das findest du auf keinem anderen Blatt. Und warum sollte man nicht lieber die Gemeinde darin unterrichten, dass sie hineinlebt, hineingestaltet wird in das wesenhafte Bild des Christus, weil der Christus uns ja benötigt als gleich verherrlichte Glieder an seinem Leib und wir so auch fähig und tauglich werden, das zur Verkündigung zu geben, was bezeugt werden muss, die Rettung des Kosmos. Also, geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt den Nationen und jetzt geglaubt im Kosmos. Das ist nun ein Thema, liebe Geschwister. Das weiß ich noch nicht, welche Entfaltung das nimmt, weil, ja, ich habe keine Hefte vor mir, wo ich Kommentare nachlese und diese dann euch predige. Ich muss warten, bis ich Durchblick bekomme in dem, was geschrieben steht und eben auch geglaubt im Kosmos. Es steht hier nicht geglaubt vom Kosmos, sondern geglaubt im Kosmos. Ja, der Glaube, das stimmt. Das ist für die jetzige Haushaltung der Gemeinde eine fundamentale Säule. Nicht das Tun und die Werke, sondern der Glaube ist der Kanal, wodurch Gott sich offenbart. Das gesamte geistlich neue Leben ist an dieser Glaubenssubstanz gebunden. Alles, was wir in der Gnade sein dürfen und was uns an unermesslichem Reichtum seiner Verheißung geschenkt ist, das geht allein über diesen Kanal des Glaubens. Geglaubt im Kosmos. Unsere Rettung, da können wir ja mal einige aufzählen. Da steht da, in der Gnade seid ihr gerettet. In der Gnade. Ja, mittels des Glaubens. Es gibt nur ein Mittel. Und das ist nicht das Wasser und die Taufe, sondern der uns geschenkte Glaube. Denn es steht anschließend, der Glaube, und das nicht aus euch, als käme der Glaube als Produkt aus uns heraus, ein Geschenk seiner Gnade. Ich zähle nur einiges auf, das sind solche Reichtümer, wir könnten sämtliche Taschen und Gefäßkörper aufstellen, wir würden alles übervoll machen. Ja, der Empfang des Heiligen Geistes. Ja, da muss doch, meine Güte, was da alles angestellt werden muss und wird, damit wir den Heiligen Geist bekommen. Bei den Pfingstern ist es unbedingt, dass man in Zungen redet, eine Geistestaufe, eine zweite Taufe erhält. Neben dem Wasser kommt der Geist über dich und dann kannst du in Zungen reden. Nein, nein, das ist ein falscher Geist. Der Empfang des Heiligen Geistes, dafür vollzieht sich nämlich ganz anders. Das sagt Paulus ganz einfach und schlicht. Und wer ihn nicht hat, der darf sich jetzt innerlich öffnen. Epheser 1,13. Ja, wir hörten das Evangelium. Also, wir hörten. Wir hörten. Entweder waren wir in einer Versammlung oder hörten uns eine Predigt an. Wir hörten und konnten glauben. Ja, Millionen haben heute zugehört. Ob es zum Glauben kommen ist, wissen wir nicht. Nein. Ja, also, wir hörten dem Evangelium und glaubten. Ein Werk der Gnade Gottes ist das. Haben wir ja gelesen. Also, Glauben heißt, ich mache mich eins. Vertrauen. Ich werde eins mit dem Evangelium. Und in dem verkündigt Christus, mach mich eins. Und werde, indem ich glaube, versiegelt mit dem Heiligen Geist. So. Also einfacher geht's nicht. Da muss überhaupt kein Priester und kein Theologe und Pastor und was weiß er alles dabei sein. Wenn es sein muss oder kann, dann kann man das schon mit in Anspruch nehmen. Aber es ist keine Bedingung. Ja, und dann werden wir versiegelt. Ein Siegel, was nicht mit dem Stempel der Kirchenleitung, weil wir uns haben taufen lassen, abgeschlossen wird, sondern ein Siegel des Heiligen Geistes. Liebe Geschwister, wer kann denn so ein Siegel brechen? Doch keine Macht hat das Vermögen dazu. Haben wir doch alle schon gehört. Versiegelt durch den Heiligen Geist, eine Kostbarkeit. Dann die Innewohnung des Christus. Epheser 3,17, das ist der Christus. Und wie kommt er in uns hinein? Frage ich manchmal. Ja, da wird eine Stunde geredet von Papa. Ja, er kommt einfach durch Glauben, durch Einswerden mit dem Christus, was er uns zu sagen hat und was über ihn verkündigt wird. Da werde ich eins, wenn das so ist, dass die Schrift sagt, wir sind Glieder, wir sind zu Glied gemacht am Leibe des Christus, dann wollen viele, das ist nicht zu fassen. Also ich habe ja dieses Buch, hatte ich schon erzählt, das neue Jerusalem oder das himmlische Jerusalem, was herabkommt, und wo Menschen, gibt's eine Gemeinde, die wollen weiter nichts als im himmlischen Jerusalem irgendwo eine Säule sein oder was weiß ich alles. Nur nicht das, was der Herr sagt. Glied am dem Leibe des Christus. Also, da kommt der Christus durch Glauben in uns hinein und macht Wohnung. Er macht Wohnung in unseren Herzen, nicht auszuhalten. Also solche Gefäße wird kein Trainer in die Mannschaft hineinwählen, die also zu nichts fähig sind. Solche Humpelmänner wie wir, nein. Aber er befähigt uns durch die Innewohnung des Heiligen Geistes. Ja, und dann lesen wir noch, dass Gott uns zur Kindschaft und Sohnschaft bestimmt hat, auf dass wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Denn ihr alle seid, ja, was ist ja? Ihr seid die Braut und alles Mögliche. Ja, neulich sollen wir auch der männliche Sohn sein, in der Johannes offenbar. Ja, alles Mögliche. Nein, ihr seid alle Söhne Gottes. Wodurch? Durch den Glauben Christi Jesu. Also er hat das für uns getan. Da steht nicht das Wort an. Dass wir an Jesus glauben, hat auch seine Bedeutung. Aber hier steht, der Glaube Christi, was er verbracht hat, vollbracht hat, mit seinem Vater, in dem werden wir eins und werden dann auch zeugungsmäßig zu seinen Söhnen. Die Rechtfertigung, die Erlösung, so werden wir umsonst geschenkweise, ohne eigenen Verdienst, durch seine Gnade gerechtfertigt und vermögend. Wir bekommen den Loskauf in Christus hinein. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Das hat es in keiner Haushaltung je gegeben. Nur jetzt. Also diese Gemeinde, wo Glieder an dem Christusleib sind. Ohne Werke. Da wir nun gerecht geworden sind, über uns ist das Urteil gesprochen worden, weil einer, ja, unser ganzes Sündenkonto und das, was wir verbockt haben, ans Kreuz geheftet hat. Damit hat er ja mit seinem Leben bezahlt. Ja, da wir gerecht geworden sind, gerechtfertigt, ist ja noch mehr als gerecht, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also mehrmals schreibt auch Paulus in seinen Briefen von diesem Glauben. So auch in Epheser 1, 15, Kolosser 1, 4. Nachdem ich gehört habe von dem Glauben, das schreibt er da, Gemeinde zu Ephesus, dem Vertrauen, dem Treueverhältnis hinein in Christus und der Liebe zu allen Heiligen, ist mein Herz alle Zeit mit so viel Freude und Dank erfüllt und ringe in meinen Gebeten, auf dass der Vater der Herrlichkeit euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Liebe Geschwister, da geht's nicht um den Glaubensanfang. Hier geht es um Menschen, die schon einige Wochen, Monate oder Jahre, Jahrzehnte gläubig sind. Da ringt er und bittet den Vater der Herrlichkeit, dass der Geist sich entfalten kann, nicht gehindert wird. Der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Aber das macht er, nachdem er gehört hat, von dem Glauben. Von dem Glauben, dem Einssein mit Christus und der Liebe zu allen Heiligen. Ja, also wie hat es dem Paulus wohlgetan, Gemeinden zu kennen, die mit Hingabe dem Wort Gottes glaubten und dabei nicht stehen bleiben. Denn er betet ja gerade für die, die eben gläubig waren und neuen Durchblick ersehnten, damit die Hüllen hinweggenommen werden, um den ganzen Vollumfang und die überragende Größe seiner Berufung wir erkennen können. Glaubenswachstum, ein Thema für sich, ist ein Innenziel des Heiligen Geistes mit einem jeden Kind Gottes. Ja, also es ist keine Privatsache, wie wir auf diesen einzigartigen Glaubensweg zum Ziel gebracht werden. Und Paulus wird ja immer kühner, wenn er davon spricht, so wie der Glaube in die Gemeinden wächst und zunimmt, sich entfaltet, so wächst er auch im ganzen Kosmos. Das ist ja eine ungeheure Aussage. Also der Glaube kann nur wachsen, indem entsprechendes Evangelium verkündigt wird. Aber wenn nur gepredigt wird, wie wir zum Glauben kommen wollen und Menschen zu Jesusleuten gemacht werden, wie soll das angehen? Glaube wächst, indem Evangelium verkündigt wird und dann er sich entfaltet. Und so wie er in uns und in der Gemeinde zunimmt und wächst, durch die Strahlkraft des Evangeliums, so wächst er auch im Kosmos. Ja, das ist eine Dimension, die können wir zurzeit nicht denken, aber wir sind nicht erst drüben, sondern schon jetzt den Fürstentümern, den Geistlichkeiten im Kosmos, in der Himmelswelt ein Anschauungsunterricht und sie sehen, wie wir uns in dieser Welt bewegen und wie viel wir eben auch investieren für dieses Evangelium. Also ganz kostbar ist das, dieser Gedanke. In 2. Thessalonicher 1,3 lesen wir, denn euer Glaube wächst sehr. Euer Glaube wächst sehr. Wie soll er denn wachsen? Wenn gesagt ist, alles zu schwer, ist alles zu schwer. Wir wollen lieber bei dem ganz einfachen Evangelium. Das wollen wir, dass Jesus für mich da stehen bleibt. Ja. Da steht, in Römer 1,8, dass der Glaube wächst im ganzen Kosmos und in 1. Thessalonicher 1,8 an allen Orten der Himmelswelt verkündigt wird. Geschwister. Ja, ja. Kann das sein, dass das, was diese Gemeinde und der Einzelne hier glaubt, eine Verkündigung im ganzen Kosmos erfährt? Was er glaubt, nicht was er tut und leistet. Und wie viel er unterwegs ist. Was er glaubt, schlicht. Das Vermögen Gottes, das glaubt er. Davon bekommt der Mensch unserer Tage überhaupt nichts mit. Nicht die geringste Ahnung hat er von dem, was Gott heute mit seiner Gemeinde für einen gewaltigen Plan hat. Und wenn wir den Text lesen, ja, da wird es uns ganz schwindlig. Kolosser 1, 22. Wenn ihr anders im Glauben gegründet und fest bleibet, wenn das möglich ist, fest zu bleiben, und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt und das gepredigt worden ist und gepredigt wird in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener, hatte ich ja gesagt, Paulus singt nie im Chor und er bindet sich nie an anderen Aposteln. Dieses Evangelium ist allein für ihn als spezielle Partitur zugeschnitten. Ja, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Schon heute ein Weltall umfassendes Evangelium. Es ist das uns anvertraute Evangelium. Bitte vergessen wir das nicht. Gepredigt unter den Nationen und dann im Kosmos geglaubt. Eine letzte Stelle zu diesem Gedanken aus Johannes 17. Ich bitte aber nicht für diese Jüngerschar allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort zum Glauben kommen, auf dass sie allein eins seien. Alle eins sein, gleich wie du Vater in mir und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit der Kosmos glaube, die ganze Welt steht da, dass du mich gesandt hast. Auch dieses Wort ist ein prophetischer Weitblick und kann heute gar nicht realisiert werden. Erst wenn die Gemeinde vollendet, mit dem Christus vervollständigt und Israel zurechtgebracht ist, wenn alle eins in ihm geworden sind, wird die Welt der Kosmos erkennen und glauben, dass Christus im Auftrag und in der Sendung des Vaters kam. Die kirchliche und religiöse Welt, einschließlich der Ökumene, versucht mit verführerischen Mitteln dieses Verheißungswort für die Gegenwart passend zu machen. Also, nein, ich hab noch, das geht nicht. Es reicht auch. Es reicht auch. Wir schließen mit dem fünften Punkt ab und werden Fortsetzung machen, wenn das möglich ist, in 4 Wochen. Mit dem letzten, den sechsten Punkt, aufgenommen in Herrlichkeit. Und bevor wir uns verabschieden, möchten wir zusammen beten. Du, unser großer Gott und Vater, wir bringen dir Ehre und Herrlichkeit und danken dir auch für diese Stunde heute Abend, auch wenn es etwas warm war. Aber was ist das gegenüber der Glut deiner Gottesliebe, die einmal jeden Schatten und jede Dunkelheit auflösen wird? Wir sind manchmal ganz erschlagen von der Tiefe und der Wucht deines Evangeliums, weil du solche gewaltigen Gedanken hast, die wir gar nicht zu Ende denken können. Da stoßen wir an Grenzen. Und doch wissen wir, ein Evangelium uns anvertraut, dass wir weitersagen dürfen für Menschen auch um uns, ja, die in der Dunkelheit dieser Völker- und Nationenwelt leben, um denen Licht zu geben, die du berufen und auserwählt hast. Und nun dürfen wir da auch im ganzen Kosmos, weil er sagt, dunkel ist, Finsternis umhüllt und eingesperrt, sind wir da und alle Menschen. Da wird der Lichtglanz deines Evangeliums im ganzen Kosmos sichtbar werden. Ja, wir ringen darum, dass du uns in der Offenbarung deines Christus und deines Wortes aufbaust, festmachst, unbeweglich sein lässt in dem, was du uns geschenkt hast. Und nun bitten wir, dass du dieses Wort der Wahrheit versiegelst in unseren Herzen und freuen uns, dass du in deiner Treue uns auch in dieser Nacht beschützt und auch in all den Dingen, die in der kommenden Woche für uns bestimmt sind. Segne auch dein auserwähltes Volk. Und wir ringen und bitten besonders für die gefangenen Geiseln. Vielleicht, ja, du nur allein hast einen Ausweg. Und wir harren dein und warten auf die Erfüllung deiner Verheißung. Amen.
So. Ja, lieber Johannes, ich sage einfach Dank.